Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unseren Podcast rund um das Thema Frauen und Mädchen erscheint alle 14 Tage auf allen gängigen Online-Plattformen.
Ja, und heute haben wir einen Gast, der inzwischen richtig Berühmtheit erlangt hat, nämlich Bettina Weiguni. Und Bettina, wir freuen uns sehr, dass du Zeit für uns hast. Du bist Wirtschaftsjournalistin. Du machst ganz viele Dinge, Film, Podcast, schreibst für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Aber vor allen Dingen, und deswegen haben wir dich heute eingeladen, ihr habt mit drei Frauen ein Buch veröffentlicht, das heißt Machtgebiete. Und es geht, ihr habt Top-Managerinnen befragt zu ihren Erfahrungen. Worum es genau geht, werden wir gleich noch erzählen. Aber erstmal herzlichen Dank, Bettina. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für eure Einladung. Es hat mich total gefreut.
Ja, Bettina, vielleicht magst du dich erstmal ein bisschen vorstellen und erzählen, was du so machst. Ich habe vielleicht gerade noch vergessen zu sagen, du bist auch Zontchen. Du bist Mitglied im Zonta-Club Bad Soden-Kronberg. Und ja, herzlich willkommen.
Ich glaube, ich muss gar nicht mehr so viel sagen, weil du hast die wichtigen Dinge, glaube ich, schon genannt. Ich bin bei Zonta, ich engagiere mich für Frauen und Mädchen, ist schon lange mein Thema, als Journalistin auch, war mir immer wichtig, sprang immer mit bei Geschichten, die ich gemacht habe. Und genau, ich schreibe seit über 20 Jahren für die FAZ Sonntagszeitung. Habe dann eine Kolumne Balanceakt, wo es auch drum geht, wie so die Einschläge der Wirtschaft der oder Weltpolitik zu Hause bei uns ankommen in der Familie. Und nebenher schreibe ich Geschichten und bin da ja relativ häufig im Wirtschaftsteil eben in diesen männlichen Machtgebieten unterwegs. Da kam irgendwann auch die Idee zu dem Buch, dass ich mit zwei Co-Autorinnen geschrieben habe.
Ja, wir können ja mal kurz sagen, wer die Co-Autorinnen sind. Das ist einmal Christina Sontheim-Leven und Anna-Sophie Herken. Und ja, du hast gerade schon gesagt, das Buch heißt Machtgebiete. Und ihr habt über 50 Managerinnen befragt nach ihren Erfahrungen, wie erleben sie ihre Position? Wie erleben Sie den Umgang mit Männern in Führungspositionen? Erzähl mal, was so die Idee zu dem Buch war.
Naja, also es ist ja nach wie vor so, wenn man in die Wirtschaft guckt, oben in die Chefetagen, dann ist es nach wie vor so, wir haben maximal ein Viertel Frauen oben sitzen. Das heißt, in der Regel, nehmen wir den normalen Vorstand, sind das drei Männer und eine Frau. So, und die eine Frau ist relativ neu, sagen wir mal, die kam so über die letzten 10 Jahre eigentlich in die Vorstände hinein, seit es die Quote gibt. Und wir haben in Gesprächen immer wieder, so in diesen vertrauten Runden, das Thema gehabt, dass die Managerinnen sagen, es ist so anstrengend, die einzige Frau unter Männern zu sein. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die einen so zermürben, in Meetings, dass man übersehen wird, dass einem das Argument abgegriffen wird. Also wenn eine Frau eine Idee vorstellt, hören die Männer nicht richtig hin und 5 Minuten später bringt es der Kollege nochmal auf den Tisch als seine Idee und alle schreien Hurra. Das sind so klassische Situationen, die wir immer wieder gehört haben, bis hin zu so Übergriffigkeiten, Altherrenwitzen, diese ganzen Sachen, wo wir dann gesagt haben, also zusammen mit diesem Backlash, der aus Amerika kommend sich so breit macht, wo Frauenförderung, Diversität plötzlich wieder in so einem negativen Licht erscheint und von der Trump-Regierung ja auch kolossal abgelehnt wird. Da haben wir gesagt, okay, diese Auswirkungen, die spüren die Managerinnen auch hier. Das kommt hier auch sehr wohl an. Wir müssen da mal wieder so den Fokus drauf leuchten, weil so viele Menschen sind eigentlich der Meinung so, ja, also Gleichstellung, Gleichberechtigung, die haben wir doch.
Ja,
Was
genau.
wollt ihr denn? Ne? Es ist gerade eure 50 Managerinnen sind doch genau das Zeichen dafür, ihr widersprecht eurer eigenen These, dass ihr sagt, da geht nichts. Und wir wollten eben zeigen, wir nehmen genau die Frauen, die es geschafft haben, die oben sind, um zu zeigen, dass wir damit noch nicht alles erreicht haben, weil die Kultur sich nicht unbedingt geändert hat in den Unternehmen. Genau, das war unser Anliegen, also von uns drei Co-Autorinnen quasi. Wir sind so über diese Idee zusammengekommen und dann haben wir uns gedacht, also das Problem mit so Büchern oder Geschichten ist immer, wenn das eine Frau macht oder sei es auch wir drei Autorinnen, dann sind wir immer noch so diese Einzelfälle.
Ja, genau.
Da kann man immer sagen, ja, die Bettina, die hat es halt nicht geschafft, oder die Christina, die war aber auch wirklich anstrengend, und die Anna, die ist gar nicht so gut, die war eh so eine Quotenfrau. Also man kann das immer so runterbrechen und damit so abtun, dass da jetzt ein paar frustrierte Frauen sich zusammengeschlossen haben. So, und wir wollten eben zeigen, genauso ist es nicht. Wir nehmen Frauen, die mitten im Leben stehen, die überhaupt nicht negativ sind, die auch nicht jammern wollen. Also es war allen ganz wichtig. Wir wollen kein Jammerbuch schreiben, sondern eins, das nur versucht zu beschreiben, wie ist der Status quo, was erleben die heute immer noch, aber auch nach vorne gerichtet, ja, wie können wir es denn ändern? Wie können wir es denn besser machen? Was für Tipps geben die gestandenen Managerinnen an die jungen Frauen, die nachkommen, um ja mitzuteilen, also man, so und so kommt man da durch. Das waren meine Lehren da draus. Und das sind meine Tipps, meine Life-Hacks, so haben wir es genannt. Also das war uns noch wichtiger, als eigentlich den Status quo zu beschreiben.
Ja, lass uns mal zurückgehen. Wie seid ihr an diese 50 Frauen gekommen und wie war die Resonanz bei diesen Frauen? Vielleicht kannst du auch mal ein paar Namen nennen. Ich glaube, viele kennt man, aber erzähl einfach mal.
Genau. Also im ersten Anlauf waren das natürlich Managerinnen, die eine oder mehrere von uns dreien irgendwie kannte. Also man brauchte ja so einen Anhaltspunkt erstmal, so eine Vertrauensbasis auch, sozusagen, hey, wir schreiben da jetzt ein Buch, würdet ihr da mitmachen? Und wir sind alle dadurch, dass wir seit 20, 30 Jahren im Beruf stehen, eher 30, sind wir gut vernetzt. Die Christina hat ein Frauennetzwerk ohne Ende. Das heißt, so haben wir angefangen. Wir sind über unsere eigenen Netzwerke gegangen, wo eine Vertrauensbasis da war, weil es nicht so leicht ist. Also keine von den 50 Frauen kannte das Buch vorher. Sie haben es auch vorher nicht zu lesen bekommen. Das kann man bei 50 gar nicht. Sie haben ihre Geschichten erzählt und wussten von uns, okay, sie werden alles vorher zu lesen bekommen. Ne? Also sie können sagen, mit welchen Zitaten sie im Buch auftauchen wollen und welche Geschichten sie anonymisiert haben wollen zu ihrem eigenen Schutz. Und ja, den Vertrauensvorschuss haben wir zum Glück bekommen als Autorinnen, dass die gesagt haben, ja, okay, die ersten 10 quasi aus dem Bekanntenkreis rekrutiert, die haben gesagt, wir machen mit. Und dann wurde das immer einfacher. Also nach den ersten Dutzend konnte man halt sagen, okay, da ist von Airbnb, die Katrin Anselm ist dabei, da ist jemand aus dem DAX-Vorstand dabei. Und sobald Namen wie Frau Dietsche, vielen von der Allianz, die Claudia Nehmert von der Telekom. Von da an war das eigentlich ein Selbstläufer. Also wir haben dann bei 50 Schluss machen müssen, einfach weil das Buch eine Deadline hatte. Ansonsten hätten wir auch bis 100 weitermachen können, weil wirklich, also sobald klar war, quasi, das ist ein seriöses Ding, was über unsere Autorennamen, aber auch über die, die mitmachen, dann klar war, haben Frauen von sich aus bei uns angerufen oder sich gemeldet und haben gesagt, hey, ich habe gehört, ihr macht das und das Buch. Ich habe da, glaube ich, auch noch was zu erzählen, was ich gerne weitergeben wollte. Also für viele war es auch so das erste Mal, dass sie sich geöffnet haben.
Ich glaube, das ist so wichtig, ne? Gerade Frauen, die es dann geschafft haben, dass die die Dinge trotzdem so erleben. Sie sind dann vielleicht anders damit umgegangen. Aber das ist so wichtig zu sagen, das gibt es immer noch. Und vielleicht kannst du einfach mal ein paar Beispiele erzählen. Was erleben die Managerinnen? Was würde ich in eurem Buch oder was lese ich in dem Buch für Geschichten?
Also ich meine, es sind so die Klassiker. Das ist dieses Unterbrochenwerden in Meetings. Also statistisch belegen Studien, dass Männer Frauen in Meetings dreimal so häufig unterbrechen wie andersrum. Und dieses immer wieder dagegen anlaufen ist anstrengend. Und dieses häufige nicht wahrgenommen werden, als Assistentin begrüßt zu werden, dieses klassische, sie werden zum Kaffee holen geschickt. Ja, auch
Ja,
eine
ja.
Claudia Nemat wurde von ihrem Chef am Anfang zum Kaffee holen geschickt. Sie hat dann auch erlebt, da war sie schon Tech-Vorständin der Telekom. Ja, also die ist jetzt auch nicht Personalvorständin oder so, sondern wirklich für Technologie des Konzerns zuständig gewesen. Und saß in einem Meeting, und es stand eine große Konferenz an. Und dann hieß es, ja, wer geht denn da hin? Und dann meinte einer der Kollegen, ja, da müssen wir einen Mann hinschicken, den sowieso. Weil da geht es um Deep Tech, um richtig harte inhaltliche Dinge. Und Claudia Nemat saß dann da und meinte, was ist denn jetzt mit dir? Ich bin promovierte Physikerin. Ich kann sehr wohl über diese Dinge mitsprechen. Was möchtest du jetzt mit mir hier diskutieren, inhaltlich? Und da ist dem Kollegen eigentlich erst aufgegangen, was der überhaupt gesagt hatte. Also viele von diesen Dingen, die passieren ja unbewusst. Es ist nicht so, dass die Männer morgens aufstehen, in den Spiegel gucken und sagen, boah, heute mache ich meine Frau nieder oder heute sehe ich mal zu, dass die Frau Nemat verschwindet aus dem Vorstand. Das sind Dinge, die wir gesellschaftlich aufgesogen haben seit unserer Kindheit, vor denen wir alle nicht gefeit sind. Also wir Frauen haben das genauso teilweise in uns und müssen gegen diese unconscious bias, wie man das nennt, müssen wir auch ankämpfen. Also oder sie uns immer wieder bewusst machen, Tag für Tag, wenn es darum geht, Stellen zu besetzen, dann ja, hat der Chef im Zweifel ist es eben immer noch ein Mann. Also wenn wir einfach mal von den 75% Männern auf den Chefsesseln ausgehen, die haben oft im Hinterkopf, oh, die Bewerberin, boah, die ist jetzt 30, 35. Oh Gott, die bekommt wahrscheinlich ein Kind oder die hat gerade kleine Kinder zu Hause. Kann die das dann schaffen? Kann die damit, wer kümmert sich um die Kinder, der jetzt einen Job mit Reiseverantwortung und so übergebe, Personalverantwortung. Diese Fragen stellen wir uns meistens nur bei Frauen und eben nicht bei Männern. Bei Männern macht ein Kind keinen Karriereknick, keinen Unterschied und bei Frauen ist es ganz sichtbar, da gibt es einen Knick, da gibt es dann da wird die Karriere dann sehr, sehr holprig und ja, führt auch dazu, dass dann ab den Kindern von dieser Gender Pay Gap einsetzt, also dass Frauen einfach deutlich weniger verdienen, weil sie ihre Karriere nicht so fortsetzen wie die Männer. Es gibt natürlich auch, wenn ich ganz kurz da vielleicht auch noch, also die Bandbreite, was die Managerinnen erleben, ist natürlich breit und es geht eben auch in diese Übergriffigkeiten, so Altherrenwitze, dass ein Manager in Meeting reinkommt und dann zur einzig anwesenden Frau sagt, ach, ich kann mich heute ja gar nicht konzentrieren, Frau Anselm, bei Ihren schönen Beinen. Und das sind so Dinge, die laufen so nebenbei und die verletzen aber Frauen und die bringen die aus der Fassung und die sind dann auch in einem Meeting nicht mehr so gut, wenn sie im Zweifel rot anlaufen und peinlich berührt sind, nicht darauf reagieren können in dem Augenblick, weil ihnen nichts Schlaues einfällt. Das kommt dann erst nachts im Bett und keiner der anwesenden Männer was sagt dazu.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Da, Ute, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, das ist so wichtig. Wie reagieren die anderen Männer auf diese Witze? Oder wenn jemand sagt, naja, für eine Frau macht sie das ja ganz gut. Das höre ich so bei meinen Kunden oder so, ne? Wenn die anderen lachen, hahaha, dann ist das okay, statt zu sagen, nee, das ist nicht mein Humor oder so. Und an der Stelle sind wirklich Männer gefordert aus meiner Sicht.
Genau, also deswegen, wir wünschen uns auch, dass das Buch nicht nur von Frauen gelesen wird, sondern auch von Männern, damit so ein Bewusstsein dafür einsetzt. Was passiert eigentlich? Wie kommt das bei den Frauen an? Und was kann ich tun? Und dieses in Runden sitzen und dumme Witze, dumme Bemerkungen durchgehen lassen, ist so eine von den Sachen, die damit sollten wir wirklich aufhören. Und es ist nicht lustig, wenn die Beine von Frauen kommentiert werden. Und da sind ehrlich gesagt sogar nicht nur die Männer gefragt, sondern auch viele Frauen hören dann weg. Also auch das haben die Managerinnen beschrieben, dass es diese Situationen gibt, wo die nichts sagen, weil sie denken, oh Gott, also ein Glück bin ich diesmal nicht kommentiert worden mit meinem roten Kleid.
Ja,
Es wird auch teilweise, also Beine, Busen, es wird alles kommentiert, das Aussehen, die Haare, die Haarfarbe. Ute, du willst was sagen dazu?
ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil du ja. Also was wichtig ist, ist auch zu sehen, das geht ja nicht nur von Männern aus, sondern auch Frauen halten da auch nicht unbedingt zusammen. Und ich habe mich, ich glaube zu 75% habe ich das Buch jetzt schon gelesen und ich fand, da gab es ganz viele spannende Situationen. Du hast das gerade gesagt mit dem roten Rock und den High Heels, dass dann eine andere Kollegin genommen wird und gefragt wird, ob sie bitte mal mit dieser Frau sprechen könnte, dass das hier nicht so herpassen würde. Also das ist ja, also in diesem Fall war es natürlich so, dass die Frau es nicht gemacht hat, aber es gibt auch viele Fälle, glaube ich, tatsächlich, dass Frauen da nicht zu Frauen halten, also dass sie nicht zusammenhalten.
Also die werden gerne instrumentalisiert, wie in dem Fall, wo es war, dass genau eine Kollegin losgeschickt werden sollte. So, sag doch mal der Neuen, das mit den High Heels, das geht hier in der deutschen Provinz nicht so. Die kommt zwar aus Amerika, aus New York, das wissen wir, da kann die das machen, aber hier, schwäbische Provinz, da geht das nicht. Die hat es nicht gemacht, aber häufig ist es so. Und ich meine, da sind Frauen auch gegenüber Frauen manchmal echt hart. Also die machen gelegentlich ja auch mit bei diesem, oh, hast du die gesehen, wie die rumläuft? Dem haben wir ein Kapitel gewidmet in unserem Buch, also diesen Queen Bees und dem Problem Frauen untereinander. Ich glaube, das ist halt Teil des Ganzen. Also wenn Frauen in der Minderheit sind, und das sind sie eben momentan, dann verhalten sie sich auch wie Minderheiten. Und Minderheiten gehen oft dann nicht gut miteinander um. Das ist nicht so, dass die sich automatisch solidarisieren und dann umso mehr miteinander kämpfen und füreinander kämpfen, sondern da kommt dann so dieses Moment rein. Also ich habe es geschafft. Ich musste mir das erarbeiten. Jetzt stehe ich hier und habe diese Aufmerksamkeit als einzige Frau und die möchte ich auch gerne behalten. Ich möchte jetzt nicht noch eine zweite Frau an meiner Seite und dann habe ich dieses Alleinstellungsmerkmal nicht mehr, was dazu führt, dass da auch ganz schön gekabbelt wird. Es ist bei Frauen ein Wahnsinnsfokus aber auch drauf, ob die sich dann bekabbeln. Ja, also wenn da 7 Männer sitzen und die rangeln gegeneinander, dann fällt es nicht so auf, wie wenn da auch noch neuerdings 2 Frauen sitzen und die dann mal gegeneinander austeilen. Dass diese Aufmerksamkeit, die der Ausnahme gebührt, die macht's schwierig in vielen Fällen. Ist natürlich auch was man nutzen kann, aber erstmal führt es dazu, dass es einem immer bewusst ist. Also die Frauen überlegen sich ganz genau jedes Mal, was sie anziehen. Also diese Kleinigkeiten spielen eine große Rolle. Wie trete ich auf? Bei 7 Männern, ja gut, dann hat der Jens was gesagt oder der Thomas. Von sitzen eh meistens wahrscheinlich 3 Thomas in so einem Vorstand rum.
Christians auch
Da,
noch nicht zu vergessen.
genau. Ob es jetzt der Christian oder der Thomas war,
Ja.
das haben hinterher alle nicht mehr so im Kopf. Aber wenn die Annika oder die Ute was gesagt hat oder was falsch gemacht hat, dann merkt man sich das. Und deswegen ist also was wir so zum Ende des Buchs beschreiben, sehr viele Frauen gehen ja irgendwann dann raus und sagen, ich tue mir das nicht mehr an.
Ja.
Und in der Öffentlichkeit kommt das dann als, oh, die Frau ist mal wieder gescheitert an. Und das wollen wir nicht mehr hören, weil die Frau scheitert dann nicht nur für sich, sondern für alle Frauen. Ne, man hat es einmal im Vorstand versucht mit einer Frau und es gibt sehr viele Gründe, warum es dann nicht funktioniert. Häufig wird sie in eine Situation reingeworfen, wo der Aufsichtsrat sagt, so, wir brauchen jetzt mal neuen Wind im Vorstand. Da muss jetzt eine Frau reinkommen von außen und die ist möglichst auch noch jünger. Also die beiden Faktoren zusammen und die kommt dann in so ein lang zusammenarbeitendes Umfeld von Männern, die da seit 20 Jahren sitzen und soll für frischen Wind sorgen, was oft mit Macht, mit Kompetenzrangeleien einhergeht. Und der Vorstand findet das gar nicht so lustig und fängt dann an, dagegen zu halten. Und es ist dann halt ganz schnell immer dieses 4 gegen 1, 5 gegen 1. Und am Ende, ja, dann sagt die Frau, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe.
Ich
Mach
würde
das
gern
nicht
noch
mehr.
mal, ich würde gern noch mal dieses andere Thema beleuchten. Wir sind jetzt so sehr auf der individuellen Ebene. Was macht das mit Frauen? Aber das ist ja ein ungeheures volkswirtschaftliches Potenzial, was da verschenkt wird, dass wir Frauen nicht in Führungspositionen haben. Vielleicht kannst du zu den Zahlen auch noch mal ein bisschen was sagen, ne? Du hast es gerade gesagt mit
Genau.
Tech-Kompetenz und so weiter. Also wir lassen wirklich das Potenzial einfach links liegen.
Ja, also wir haben das berechnet. Also es gibt ja viele Studien zu dem ganzen Thema, wo man Zahlen hat, also wo das Potenzial von Frauen verschenkt, verschwendet, nicht gehoben wird quasi, was zu einem Gender Pay Gap führt, dass Frauen einfach deutlich weniger verdienen als die Männer, dass sie häufiger in Teilzeit sind, dass gemischte Teams innovativer sind, dass sie profitabler sind. All diese Berechnungen gibt es, wir haben die zusammengenommen. Und sind auf die Zahl 372 Milliarden Euro gekommen, die jedes Jahr dadurch verloren gehen, dass Frauen nicht ihrem Potenzial entsprechend eingesetzt werden. Das ist eine riesige Zahl. Das sind 9% vom Bruttoinlandsprodukt. Und das lassen wir quasi auf der Straße liegen.
Unglaublich.
Obwohl es allen Seiten besser täte, da mal ranzugehen. Aber in Momenten wie heute, wo wir sehen, ah, wirtschaftlich ruckelt die deutsche Wirtschaft, ist es häufig so, dass eben weniger innovative Wege eingeschlagen werden, sondern dann haben alle Firmen irgendwie Angst. Und gehen zurück zum Altbewährten. Und das Altbewährte ist eben, Thomas zieht Thomas nach sich. Wenn man wagt nicht, die erste Frau mal reinzunehmen, man wagt nicht, diverser sich aufzustellen, obwohl man weiß, okay, innovative Teams, die eben divers sind, kommen auch besser durch Krisen. Also sie sind resilienter. Das haben wir nach der Bankenkrise und so, konnte man das sehen, welche Unternehmen hinterher besser rausgekommen sind und welche nicht. Trotzdem ist es natürlich schwierig in so einer Phase, wie wir sie jetzt gerade haben. Deswegen dachten wir auch, gerade jetzt ist ein wichtiger Moment, so ein Buch zu schreiben und ja, damit nicht zu vergessen, das Augenmerk nicht also weiter drauf zu halten, ne?
Du hast vorhin schon gesagt, also da hast du jetzt ja ganz viele strukturelle Themen angesprochen. Das hat mit politischen Themen, mit Kinderbetreuung und all diesen Themen zu tun. Aber du hast vorhin schon gesagt, sowohl Männer als auch Frauen können einen Beitrag leisten, um es zu verändern. Und du hast gesagt, in eurem Buch gibt es so die Life-Hacks, die Tipps der erfahrenen Managerin für die jungen Frauen. Hast du so zwei, drei Tipps, die du weitergeben könntest?
Also die Life-Hacks sind dann teilweise eher wieder so auf dieser persönlichen Ebene. Also zum Beispiel dieses so bleib bei dir, ja. Also versuch nicht, dich anzupassen an diese Männerwelt, die du vorfindest. Weil im Endeffekt geht es auf deine eigene Energie. Also wenn du von Anfang an versuchst, diesen Typ Boss raushängen zu lassen, der du nicht bist. Es gibt natürlich Frauen, die auch so sind, aber wenn du es nicht bist, dann versuche deine Stärken so einzubringen. Also das trifft vielleicht auf schwierige Diskussionen, aber im Endeffekt ist es einfacher für die Frauen, weil das andere eben so wahnsinnig viel Energie zieht. Oder überleg dir jedes Mal gut, in welchen Kampf du reingehst. Das ist auch so, achte auf diesen Energielevel, weil wenn du jeden Kampf mitnimmst, also wenn du jedes Mal, wenn du übergangen wirst, die Hand hebst und sagst, hier, ich hole mein Rederecht zurück, ich diskutiere das jetzt aus mit euch hier, dann ist das extrem anstrengend. Also da muss jede Frau ihr Level finden und immer wieder entscheiden. Und das geht bis oben hoch. Also das ist von Bettina Dietzsche, die hat da lange mit uns drüber diskutiert, dass sie gesagt hat, es ist ein langer Weg zu lernen, in welchen Kampf gehe ich wirklich rein, wo lohnt es sich und welche lasse ich einfach vorbeischwimmen und mach die Augen zu.
Und wenn wir jetzt nochmal die Perspektive der Männer einnehmen, es gab ja ungefähr zur gleichen Zeit das Buch Wenn die letzte Frau den Raum verlässt, ganz interessant, ja. Von zwei Männern geschrieben, fand ich, ne? Und die sagen ja, Mensch, Gleichstellung ist insbesondere auch Männersache. Männer müssen, wir hatten es vorhin schon mal, Äußerungen gegen Frauen deutlich entgegentreten. Männer müssen Frauen mit ermutigen. Habt ihr da noch Aspekte, was ihr euch von Männern wünscht oder was Managerinnen sich von Männern wünschen? Denn häufig, ich glaube, das war was ganz Wichtiges, was du vorhin gesagt hast, Bettina, ist es ja nicht Absicht, sondern wir sind so sozialisiert und die Männer haben, und ich finde, das wird in diesem Buch, Wenn die letzte Frau den Raum verlässt, sehr schön beschrieben, insbesondere weiße Männer haben nie diesen Minderheitenstatus gehabt und Diskriminierung in der Weise erfahren. Sie können sich also gar nicht reinversetzen.
Genau. Nee, das ist ein ganz wunderbares Buch und wir haben auch mit den beiden Autoren Kontakt, planen auch gemeinsame Aktionen, weil es sich tatsächlich gut, die ergänzen sich wahnsinnig gut, diese beiden Bücher. Also wenn man es ganz, ganz plump auf einen Nenner vielleicht bringen möchte, dann könnte man jedem Mann mit auf den Weg geben, Mund zu, Mund auf. Ja? Also Mund zu bedeutet, hört mal zu. Nicht immer senden, nicht immer reden, weil Männer reden auch viel, viel mehr als Frauen in Meetings, sondern einfach mal zuhören. Auch fragen. Ne? Die Kollegin fragen, hast du schon mal Situationen erlebt, wo du dich belästigt gefühlt hast. Wie kommt das und das Verhalten bei dir an? Was könnten wir ändern? Also dieses Zuhören und Fragen auf der einen Seite und dann Mund auf bedeutet Haltung. Gibt, ne, hatten wir schon. Also diese Situation, ich bemerke, dass die Frau hier übergangen wird. Ich merke an mir selber, dass ich mit den männlichen Kollegen viel mehr mache als mit der einen Kollegin. Also mit den Männern rede ich immer über Fußball oder wir gehen da mal zusammen irgendwo was anschauen, in die Kneipe, die Frau ist nicht dabei. Dann hingehen, darüber reden, wie können wir das ändern, wo können wir beide denn mal uns austauschen? Diese Haltung zeigen und wirklich sagen, nein, also das Verhalten dulden wir hier nicht. So gehen wir nicht um in unserem Unternehmen. Das hat hier nichts zu suchen. Bitte entschuldige dich oder geh raus oder was auch immer. Also es machen eben sehr wenige und fallen in dieses stille Schweigen, was verletzender ist für die Frauen noch als meistens das, was wirklich gesagt wurde. Und da ist natürlich im ersten Schritt, was davor kommt, ist einfach noch dieses, woher kommt das Bewusstsein? Da helfen eigentlich diese Unconscious Bias Trainings. Also man, als Mann, den das nie persönlich betrifft, weil er es einfach nicht kennt. Männer sagen uns oft, ja, ich verstehe das alles und ich finde es auch gut, aber mich betrifft es nicht persönlich. Ich möchte zwar auch, dass meinen Kindern, meinen Töchtern das nicht passiert. Und ich finde es super, dass die sich engagieren und dass die da laut sind und dass die auch sagen, ja, ich möchte auch Karriere machen oder ich möchte selbstbestimmt entscheiden, wie viel ich arbeite. Aber dass sie sich das eher nur so anschauen, da eine passive Haltung zu haben, das kann man bewusst ändern. Und vor allen Dingen muss es einem erst bewusst werden, indem man sich dem Ganzen mal stellt. Also entweder Unconscious Bias Trainings oder zu Veranstaltungen wie unseren hingehen. Also wir haben immer eher 85% Frauen und dann kommen noch so 15% Männer dazu, die hinterher oft sagen, ja, also ich bin jetzt eigentlich hierher gekommen, bin ich, weil meine Frau mich mitgenommen hat oder weil meine Kollegin mich hier mit hingezerrt hat und dachte so, ja, ist ja nicht mein Thema. Und die dann sagen, mein Gott, aber jetzt, wenn ich das so höre hier, dann wird mir erstmal bewusst, in wie vielen Situationen ich war, wo ich das und das erlebt habe und nichts gemacht habe.
Und ich finde es ja auch noch interessant, ihr habt ja jetzt Managerinnen befragt. Aber ich habe zum Beispiel bei Kunden Befragungen gemacht, wo die Managerinnen gesagt haben, nö, nö, ist okay, kann das schon irgendwie handeln. Aber Mitarbeiterinnen, die in anderen hierarchischen, also die deutlich niedriger sind, die richtig heftige Aussagen zitiert haben, die sie gehört haben und denen es richtig, richtig schwerfällt. Den Aspekt haben wir jetzt ja noch gar nicht beleuchtet.
Also wir haben die oberen genommen, das stimmt. Und das ist tatsächlich dann quasi auch nur die Spitze des Eisbergs. Das wird auch teilweise, also es gibt ja viele von den Managerinnen, die heute Mentees haben. Die Janina Kugel zum Beispiel, die früher bei Siemens im Vorstand war und jetzt rausgegangen ist, die hat viele Mentees und sie sagt, was sie da hört von jungen Frauen, die irgendwo im Mittelbau sind, das sei wirklich heftig und sei auch nicht mit dem zu vergleichen, was sie heute oder am Ende oben erlebt hat. Weil die sind meistens jünger, die haben nicht diese Machtposition. Das heißt, sie sind eher ein Opfer für Männer, die dann mal austeilen. Und im Mittelbau, ist es wohl auch so, dass die Männer eher das Gefühl haben, dass sie damit noch durchkommen. Während oben, also ein CEO, der ausfällig wird gegenüber einer Frau, der weiß seit MeToo, wissen die ganz genau, was das für Konsequenzen haben kann. Da ist das ziemlich zurückgegangen.
Aber ich glaube, das ist ja auch der Titel des Buches, ne? Wenn die letzte Frau den Raum verlässt, das greift ja genau das auf. Also es ist sozial erwünscht oder nicht sozial akzeptiert, sich gegen Frauen zu stellen. Aber wenn die letzte Frau den Raum verlässt, dann kann man sich ja so benehmen, wie man es eigentlich wirklich machen würde oder so, ne? Also das ist ja so ein bisschen das, was die beiden
Was die
da
anderen,
sagen.
ja. Ja, genau. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie in Situationen Männer erleben. Also die geben ja so Schulungen, wo keine Frauen anwesend sind. Und hören dann, was Männer wirklich denken. Aber was du vorhin gesagt hast, diesen einen Aspekt, dass die Managerin oben sagen, ich kann das irgendwie ertragen. Ich komme damit irgendwie klar. Das haben wir auch so oft gehört. Und manche sagen auch, ja, das ist doch ganz okay so. Aber ich frage mich schon, warum sollten wir
Das
das
ist
ertragen?
genau,
Also
das ist wirklich auch etwas, was ich gehört habe bei Befragung. Ja, so schlimm war das ja doch nicht. Aber in dem Moment, wo man dann drüber spricht, merkt man, dass es doch schlimm war, aber dass das eben Persönlichkeiten sind, die das irgendwie aushalten können. Aber müssen wir das aushalten? Nein. Das,
nee. Ich glaube, wir kommen
Die
immer
Frauen
wieder.
suchen auch,
Ja, ich glaube,
die
wir
Frauen
kommen immer
suchen
wieder
immer.
zu dem Punkt, dass Haltung, die eigene Haltung, ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Und das
Ja.
sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Wenn das nicht geändert wird, dann wird das natürlich immer so weitergehen.
Ja, es sagen auch ganz, ganz viele Frauen kommen zu uns und sagen, ich dachte immer, ich bin die Einzige, der das passiert. Deswegen habe ich auch nie getraut, mal mich jemandem anzuvertrauen, das anderen zu erzählen, weil ich immer den Fehler bei mir gesucht habe. Das ist so auch so ein typisch weibliches Verhalten. Der Mann benimmt sich daneben und die Frau sucht den Fehler bei sich. Oh Gott, habe ich vielleicht einen zu kurzen Rock an? Bin ich zu auffällig gekleidet? Passt dies nicht? Passt jenes nicht? Nein. Also wenn ein Mann eine sexistische Bemerkung macht, dann benimmt er sich daneben und die Frau hat nichts falsch gemacht.
Aber ich
Stopp.
glaube, da können wir vielleicht mal so einen Punkt machen. Und toll,
Ja.
dass ihr diese Themen in die Öffentlichkeit gebracht habt. Und 50 Managerinnen, das ist ja schon was. Ihr macht ganz viele Lesungen, geht mit diesem Thema nach draußen. Und es ist wieder ein Baustein zum Bewusstsein. Und wir alle können was tun, um an diesem Thema weiterzuarbeiten. Und ganz gewiss, wir sind noch nicht da, dass Gleichstellung komplett gelebt wird. Vielen Dank, Bettina, für deine Zeit heute Morgen.
Sehr gerne. Und das ist uns auch so wichtig, dieses, wir alle sitzen irgendwo, wo wir Hebel haben, die wir bewegen können. Egal, ob wir Teamleiterin sind, irgendwo Managerin, in der Familie, bei der Erziehung unserer Kinder. Also es geht wirklich in alle Bereiche rein, wo jeder und jede was verändern kann.
Vielen Dank, Bettina. Tolles Schlusswort.
Ich danke euch. Hat Spaß
Dankeschön.
gemacht. Tschüss.
Tschüss.